ARD.
Ja, Klischees sind doof, aber ohne kommt man auch gar nicht aus. Man braucht ja erstmal ein Bild, um sich in dieser Welt zu orientieren. Blöd ist nur, wenn aus dem Vorurteil ein Urteil wird, ohne dass man sich nochmal gefragt hat, stimmt das Bild eigentlich, was ich habe?
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Und da sind wir endlich wieder mit einer neuen Folge von Bleib Mensch. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Hallo Petra.
Hallo Arne.
Wie geht's dir im Juli 2024?
Ich liebe den Sommer.
Du liebst den Sommer. Das ist hervorragend. Und wir freuen uns, dass wir wieder beisammen sind. Für alle, die neu dabei sind, diese Folge von Bleib Mensch, die gibt's natürlich auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Arne Torben Vogts. Ich bin Journalist und Moderator beim Norddeutschen Rundfunk, mache Fernsehen, mache Radio und mache diesen Podcast hier mit Petra. Das macht immer sehr viel Spaß.
Mein Name ist Petra Bahr. Ich bin Regionalbischöfin der Evangelischen Kirche hier in Niedersachsen, in Hannover und schreibe nebenbei Bücher und mache auch diesen wunderbaren Podcast.
Und bist Ethikerin auch, ne?
Und bin auch Mitglied des Deutschen Ethikrats, das stimmt.
Das finde ich ja auch immer so eine Referenz, die immer wirklich gut ist, weil wir überlegen ja hier, genau, bevor ich es vorwegnehme, was machen wir hier? Wie würdest du es beschreiben?
Wir reden über leichte und schwere Themen und manchmal wird aus den schweren Themen ein leichteres und aus den leichteren ein schwereres, weil wir uns in unterschiedlichen Perspektiven diesen Themen annähern, immer mit dem Fokus, was heißt es eigentlich, Mensch zu bleiben.
In polarisierten, in aufgewühlten, in unruhigen Zeiten. Wir haben auch keine Angst, uns so an den ganz großen Fragen abzuarbeiten, zu Krieg, Frieden, Migration. Aber heute habe ich so gedacht, Petra, es ist eine Spur alltagstauglicher und ich dachte zuerst, ach mal, so ein bisschen was Unverfängliches, ein leichtes Thema, bis ich gemerkt habe, hoppla.
Tja, Klischee.
Da ist ja auch schon wieder ganz schön viel Tiefe drin und Brisanz, aber der Reihe nach. Jetzt wirklich die Frage, was machen wir heute?
Denn in der Tat wollen wir heute mal über Klischees reden, über Vorurteile, was sie mit uns machen, wenn sie uns selber begegnen, wenn sie uns angeklebt werden und was sie möglicherweise auch an Gefährdungspotenzial haben, obwohl man denkt, ist doch nur ein Klischee.
Ich bin da recht unbefangen rangegangen und ich dachte so, ja, das ist mal so ein Thema, das betrifft mich ja gar nicht. Ich bin ja da völlig unbefangen unterwegs. Ich, gut Mensch, ich, ja. So.
Auf dem Weg zum weißen alten Mann.
Genau, zum Weisen vor allen Dingen. Und ich habe dann so gedacht, nee, pass mal auf, Arne, mach mal den Alltagscheck und bin dann mit offenen Augen so durch den Alltag gegangen und dachte, okay, wo sind meine Vorurteile? Wo sind meine Schubladen? Und ich habe so drei sind mir aufgefallen, es waren auch mehr, aber ich mach mal die drei, wo ich so dachte, okay, krass, ich hab da eine gewisse Meinung, wo ich festgelegt bin und das werden wir heute auch mal überprüfen, mal gucken, wo wir dann am Ende der Sendung hinkommen. Also zum Beispiel, bei mir ist echt irgendwie drin, dass wohlhabende, reiche Menschen mit viel Geld, dass die unfassbar langweilig sind. Das ist bei mir, Bums, ist im Kopf und ist ein wirklich krasses Vorurteil. Ich merke das immer wieder, dass ich aus diesem Grund auch solche Menschen meide und habe so gedacht, okay, könnte man ja vielleicht mal dran arbeiten oder gucken, warum, was da dran ist. Zum Beispiel Nummer zwei. Wer ein Porsche fährt, Entschuldigung, liebe Porsche-Fahrer, liebe Porsche-Fahrerinnen, der hat in meinen Augen so ein kleines Ego-Thema und könnte dieses Geld vielleicht auch in einen Besuch beim Therapeuten investieren. Ich will da niemanden zu nahe treten, aber das ist auch wirklich ein Klischee und ein Vorurteil, was ich bei mir im Kopf habe. Es tut mir leid, aber auch daran werden wir heute arbeiten. Oder zum Beispiel Nummer drei, Raucher, Raucherinnen haben eine schlechte Disziplin. Ist irgendwie so. Achtung, ich habe mir jetzt wahrscheinlich sehr viel Feinde gemacht. Sie können mir sehr gerne schreiben. Aber wie gesagt, ich oute mich ja immerhin, um daran zu arbeiten und mich zu verbessern. Ja, also die Mails bitte an bleibmensch@ndr.de. Aber Petra, kennst du sowas?
Ja, das Wichtigste ist ja, dass man sich mal traut einzugestehen, dass man selber mit lauter Klischees und Vorurteilen und Bildern durch die Welt läuft. Und ich kann es auch mal anders formulieren. Was macht es eigentlich mit mir, wenn mir Klischees begegnen über mich selbst? Mädchen können kein Mathe. Mädchen können nicht Fußball spielen. Frauen können kein Auto fahren. Und Pastorinnen sind spaßbefreit, langweilig und weltfremd. Das sind Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und ich stelle immer wieder fest, wie schwer das ist, aus einer Schublade zu krabbeln, wenn die erstmal zugemacht ist. Und das gilt natürlich auch für die Bilder, die ich über andere habe oder über anderes. Und zeigt aber gleichzeitig, offensichtlich kommt man ohne diese Vorurteile und Klischees auch irgendwie gar nicht aus.
Ja, das ist so die Frage. Warum gibt es die eigentlich? Vorurteile, Stereotype, warum macht man das?
Also zum einen ist es ja so, dass man durch diese Welt geht und sich orientieren muss. Und da sind so grobe Bilder ja erstmal ganz hilfreich, vor allem wenn man in Kontexte stößt, wo man sich nicht auskennt. Es gibt Vorurteile über fremde Länder. Wenn man die bereist, arbeitet man dann irgendwann an diesen Klischees und stellt plötzlich fest, die Amerikanerin, mit der ich jetzt hier zu tun habe, die isst nie Burger, hat auch nicht Trump gewählt, weiß auch, dass Hitler in Deutschland nicht mehr an der Macht ist und liest die gleichen Bücher, die ich auch liebe. Damit ist so ein Klischee konkret zerbrochen, dass ich mir möglicherweise durch alles Mögliche unbewusst angeeignet habe. Und das Tückische an Klischees ist ja, dass man oft gar nicht weiß, dass es welche sind.
Du hast recht, also die Psychologie sagt in der Tat, dass Stereotype wie so ein Mechanismus sind, der uns hilft, Ordnung in die Welt zu bringen und die Denkarbeit erleichtern. Genau. Man ist schneller irgendwie im Kopf. Sie sind ein Mittel, um die Dinge im sozialen Miteinander zu vereinfachen. Und zwar, indem wir Menschen in gewisse Gruppen einordnen. Allerdings wird das meist unreflektiert übernommen. Das, ne, hattest du ja auch schon darauf hingewiesen, dass man da mal drüber nachdenken sollte und viele Klischees dann auf einmal auch wieder in sich zusammenfallen. Und fand ich sehr interessant, Vorurteile, Stereotype geben uns das Gefühl, anderen überlegen zu sein. Wir fühlen uns dann in unserem Selbstbewusstsein gestärkt. Und da habe ich auch gedacht, vielleicht mache ich das ja auch reichen Menschen gegenüber, weil ich mich da vielleicht minderwertig fühle, um die abzuwerten, um dann oder Porsche-Fahrern, weil ich vielleicht ja auch, keine Ahnung, gerne Porsche hätte. Ich weiß es nicht, ich würde eher sagen nein, aber also das als Motivlage finde ich auch einleuchtend, dass die dann herangezogen werden, um sich besser auch zu fühlen. Und das ist ja dann irgendwie die problematische Seite eigentlich auch, ne?
Ja, und das Problem ist ja, dass man sich immer klar machen muss, ich sortiere andere in eine Gruppe ein und je größer der Abstand, desto größer die Gruppe. Die Frauen, die weißen alten Männer, die Migrantin, der Fernsehjournalist. Auch darüber gibt es doch erklecklich viel Klischees, ne? Über diese oberflächlichen Typen, die immer vor diesen Kameras tanzen.
Auch Moderatoren
und,
ja gerade auch sehr selbstverliebte
kurzfristig
Spezies.
Immer nur über Dinge nachdenken, also eigentlich gar nicht nachdenken, sondern eigentlich von der Maske direkt in die Weltpolitik stürzen. Oder die vielen Klischees, die es natürlich über meinen Beruf gibt. Mhm. Und das Interessante ist doch, dass niemand selbst in so eine Gruppe gehören will, sondern alle sagen, guck mich doch an, wie ich bin, mit meiner Biografie und meiner Lebensgeschichte. Wir muten an, anderen aber ständig zu, sie irgendwie hinzusortieren. Und wir brauchen das einerseits. Andererseits ist das Wort Vorurteil ja deswegen so schön, weil das Wort Vor da drin steckt. Und deswegen konnte man ja sagen, ich habe ein Vorurteil, aber dann ist der mühsame Weg noch nicht bestritten, mir ein Urteil zu erlauben. Und ein Urteil ist eben mehr als ein Bild oder eine vage Unterstellung oder eine Meinung. Ein Urteil braucht dann Erfahrung, braucht Argumente. Und wenn man sich dieser Mühe nicht mehr unterzieht, sondern fröhlich mit seinen eigenen Weltbildern durch die Gegend zieht, dann wird es eben tückisch, weil niemand mehr eine Chance hat, sich diesem Bild und auch dieser Brutalität, die so ein Bild ja haben kann, zu entziehen.
Sag nochmal eben, du hattest bei der Frage nach deinen eigenen Schubladenvorurteilen, hast du den Blick auf dich wiederum, also die Vorurteile, die es über dich gibt, hast du selber fällt, weil ich gerade mein Outing hatte.
Ja, ich habe auch so eine Erfahrung, um mal so eine Erfahrung zu schildern. Ich bin gut in der Schule gewesen und auch in Naturwissenschaften. Ist mir irgendwie leicht gefallen. Mir war aber gar nicht klar, dass das in irgendeiner Weise sortiert wird in die Frage, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Und ich hatte einen Physiklehrer, der hat mich ein ganzes Schuljahr lang Peter genannt, weil er immer dachte, ich hatte kurze Haare, es war die 6. Klasse, offensichtlich. Und er hat das dann später auch zugegeben, wer diese Dinge so durchschaut, muss ein Junge sein. Und ich weiß, wie sehr mich diese Erfahrung dann doch ziemlich lange geprägt hat in meinem Leben. Abgesehen davon, dass es natürlich ein saublöder Pädagoge ist, über den man jetzt auch einige Klischees äußern könnte. Mich hat das zutiefst gekränkt, weil damit deutlich wurde, ich darf eigentlich gar nicht zu der Gruppe gehören, die gerne Physik macht, weil ich ein Mädchen bin. Und ich war auch nicht in der Lage, dieses Klischee im Laufe dieses Schuljahres zu durchbrechen. Inklusive dieser öffentlichen Brüskierung, dass der falsche Name genannt wird. Und das zeigt mir, wenn ich selber anfange, über Leute solche Klischees zu entwickeln, was das mit denen gegebenenfalls anrichten kann.
Ja.
Als Mahnung.
Ja.
Gleichzeitig merke ich, dass ich natürlich nicht ohne Klischees auskomme. Und diese Klischees sortieren Menschen ja nicht nur individuell, sondern damit wird ja zum Beispiel eine Geschlechterordnung weitergeführt, ja, die deutlich macht, wenn schon so früh klar ist, Mädchen können kein Mathe, dann darf man sich nicht wundern, dass immer weniger Frauen Physik oder Elektrotechnik studieren. Also damit hängt das zusammen und das macht deutlich an diesem ganz harmlosen Beispiel, dass Klischees Folgen haben, nicht nur für Einzelne, sondern dann auch für das große Ganze.
Mhm. Frauen, sagtest du gerade, das hat mich auch überrascht. Laut einem UN-Bericht gibt es genauso viele Vorurteile gegenüber Frauen wie vor 10 Jahren. Also Deutschland ist eine Ausnahme, wurde extra erwähnt, aber wenn man weltweit guckt, fast 9 von 10 Männern und Frauen weltweit hätten nach wie vor Vorurteile gegenüber Frauen, einfach weil sie Frauen sind. Zum Beispiel denken immer noch mehr als 2/3 der Menschen weltweit, dass Männer bessere politische Führungskräfte seien als Frauen. Also das hat mich überrascht, dass da in den letzten 10 Jahren, wo man doch irgendwie denkt, da wird viel getan, sich das immer noch so verfestigt irgendwie ist.
Das ja, ist so, man könnte so ja sogar
schwierig. Also das zeigt ja, wie schwierig es ist, sich von Dingen auch zu lösen.
Ja, und das Problem ist, man kann sich ja nur in Teilen selbst von Dingen lösen. Ganz stark spielt ja auch die Umwelt eine Rolle, in der man mit diesen Bildern konfrontiert wird. Die Bilder, mit denen man aufwächst, die Medien, die Filme, die Social Media ganz besonders, wo ja permanent jetzt auch wieder Bilder etwa von Frauen und Mädchen zur Schau gestellt werden, wo man eher von einem Rollback reden muss. Ja, da exponieren sich eben junge Mädchen oder junge Frauen, die sagen, das größte Ziel meines Lebens ist, mir einen reichen Kerl zu suchen. Und dann gibt es dafür Anleitungen,
was auch immer. Glaube ich, ne?
Ja, und da gibt es extrem erfolgreiche Influencerinnen an dieser Stelle. Und da kommt eine Inszenierung aus den 50er Jahren, da denkt man, das Klischee ist längst abgearbeitet, das gibt es gar nicht mehr. Und jetzt wird aber ein neues in die Welt gesetzt.
Ja,
also, und ist extrem wirkmächtig.
Genau, medial vermittelt passiert sowas ganz viel. Außerdem hat man lange auch gedacht, dass Vorurteile aus dem Elternhaus übernommen werden. Also so wie heißt das, Generationen?
Ja, das wird, glaube ich, sogar vererbt.
Ja, oder? Auch das?
Ja.
Okay. Allerdings gleichzeitig ein ganz großer Faktor, weil die Frage auch ist, woher kommen Vorurteile, warum halten sie sich so, warum funktionieren sie so gut, in Anführungszeichen? Der Konfliktforscher Andreas Zick ist auch in Sachen Vorurteil forscht er und der sagt, dass die Forschung zeigt, dass bei Kindern, wenn sie merken, dass mit diesen Negativbildern was zu erreichen ist, also dass sie in einer gleichaltrigen Gruppe zum Beispiel was Antisemitisches sagen und dafür belohnt werden, weil die anderen lachen, verschafft ihnen das einen Vorteil. Identität und Selbstwert oder eine andere Gruppe von Fremden oder eine Minderheit, die dann da mit einem Vorurteil bedacht wird und es gibt eine positive Reaktion vom Umfeld. Er sagt, dass das ist eigentlich die Macht des Vorurteils, dass durch diese Abwertung man sich gut fühlt und das ist eigentlich das Haupt, er sagt, das ist, also weil wir gerade überlegen, woher kommt es, das ist so ein bisschen das Hauptding, dass sie deshalb geäußert werden, um sich aufzuwerten und dass sie daher sich auch weiter ausbreiten. Fast noch doller als medial bei TikTok die falschen Inhalte zu gucken oder im Elternhaus geprägt zu sein. Das ist eigentlich die Hauptdroge in Anführungszeichen.
Ja, das ist interessant. Also das ist das Belohnungssystem in irgendeiner Weise anregt. Das leuchtet sehr ein. Und das Seltsame ist ja, dass wir immer nur dann von Klischees und Vorurteilen reden, wenn es negative Bilder sind. Man könnte ja auch mal gucken, gibt es vielleicht auch positive Klischees, ja?
Ja.
Also Klischees, Leitbilder, an denen man sich orientieren könnte, obwohl man selber eigentlich sagen muss, so bin ich gar nicht. Aber die Vorurteile oder die Klischees, auch dieses sogenannte Schubladendenken, ist ja eben eins, das Menschen abwertet, klein macht, sie auch in dieser Weise einsortiert, dass man sagt, komm mir nicht zu nah, du gehörst nicht in die gleiche Schublade wie ich. Und damit wird ja deutlich, da geht es gar nicht mehr um individuelle Prozesse, sondern da geht es wirklich um große gesellschaftliche Bildproduktionen, muss man sagen. Und das Belohnungssystem führt dazu, dass diese negativen Klischees dazu führen, dass sie als Klischee gar nicht erkannt werden, sondern als Urteile gelten dürfen.
Ja.
Oder sogar als erfahrungsgesättigte Urteile, obwohl sie das überhaupt nicht sind.
Genau, also weil sie festgelegt werden auf eine quasi andere Gruppierung. Also nochmal der Gedanke, diese Droge, was ich gesagt habe, dieses Selbstbewusstsein stärken, Überlegenheit zu kriegen, die dann aber wirklich auch sehr schnell in Überheblichkeit kippen kann und dann in der Abwertung anderer endet. Und das ist dann häufig dann in der Tat Rassismus. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Also Vorurteile sind dann rassistisch, wenn wir Merkmale so auffassen, dass sie quasi natürliche Wesensmerkmale sind. Zum Beispiel dieser Spruch, Juden wollen die Welt beherrschen, ist, dann wird, wie soll man sagen, dahinter steckt ja die Idee, dass quasi alle Juden das per genetisch in sich tragen, die Welt zu beherrschen. Und gleichzeitig geht es aber auch andersrum. Du hast gesagt, positive Vorurteile. Selbst zum Beispiel so eine Verallgemeinerung wie die Juden sind intelligent, alle Juden sind intelligent, ist ja genauso falsch.
Naja, weil es eben Gruppenzugehörigkeiten suggeriert, wo Eigenschaften auf eine ganze Gruppe übertragen werden. Mhm. Und das ist natürlich immer hochgradig gefährlich, weil auch selbst die positive Zuschreibung, gerade im Antisemitismusbereich kann man das gut zeigen, alle Nobelpreise haben einen jüdischen Hintergrund oder so. Preisträger, können dann schnell ja genau ins Gegenteil kippen. Und dagegen hilft es ja nur, sich zum einen klar zu machen, das ist ein Klischee, das ist das Bild über eine Menschengruppe und dieses Bild ist allein schon deswegen falsch, weil es ein Bild für eine ganze Gruppe ist.
Ja.
Und Menschen sich eben doch deutlich unterscheiden in ihren Begabungsprofilen, in ihren Herkünften, in dem, was sie geprägt hat und in dem, was sie selber gerne anders machen wollen. Das kommt ja auch noch dazu.
Mhm.
Und ich finde das Erdrückende an dieser Bearbeitung oder der Diskussion um Klischees, dass es fast nicht möglich ist, aus eigener Kraft aus so einem Klischee-Rahmen herauszukommen. Es ist unglaublich schwer,
ja.
Denn den Bildersturm kann man eben nicht selber erzeugen. Den können nur die erzeugen, die diese Bilder produzieren.
Ja, es sei denn, also genau, es ist ein schmerzhafter Prozess, ist ein ganz schwieriger Prozess. Es gibt allerdings ein Rezept, es gibt eine Möglichkeit, aber den verraten wir mal in Richtung Ende der Folge, weil man diesen Bildern was entgegensetzen kann. Andere Bilder, aber das machen wir später. Die Frage ist nämlich ja auch noch bei Vorurteilen, warum eigentlich so häufig Fremde? Ne? Also wir hatten jetzt häufig das mit Gruppierung, Gruppen. Irgendwie braucht man eine eigene Zuordnung, Identität und wertet dann häufig eine andere Gruppe ab, ne?
Die macht man überhaupt ja erst zur Gruppe, das muss man auch sagen. Mhm. Man kann ja nicht sagen, da gibt es diese Gruppe schon, sondern diese Gruppe wird ja künstlich erzeugt, denn unter Umständen müsste das ja gar keine fremde Gruppe sein. Ja, man könnte ja sagen, alle 17-Jährigen sind so. Aber so läuft das ja nicht, sondern man hat das Bedürfnis, Menschen haben das Bedürfnis offensichtlich, eine Gruppe zu erzeugen, um sich selber für abzugrenzen und zu einer anderen Gruppe zu gehören. Und das muss man sich auch immer klar machen. Auch die Gruppenzuschreibung ist ja schon eine Zuschreibung. Und die kann sich ja auch ganz beliebig verändern. Und dummerweise ist man dann plötzlich auch für andere in einer Gruppe, wo man eigentlich nie reingehört. Und deswegen ist dieses, ich sag's jetzt mal auch so, tribale Denken, also dieses Zuschreiben wollen zu bestimmten Gruppen eben so gefährlich. Und dann gibt's irgendwie niedliche Klischees, ja, die vermeintlich jetzt nicht so wahnsinnig tückisch sind. Alle Fußballspieler sind dumm.
Mhm.
Das kann man dann relativ schnell widerlegen. Und selbst wenn sich das Vorurteil hält, ist das jetzt nicht wirklich dramatisch, bis man dann möglicherweise mal jemanden kennenlernt, der sehr, sehr gut Fußball spielt und auch noch Mediziner ist oder so. Genau.
Ja.
Das hilft schon immer sehr. Und im kleineren Kontext gibt es ja auch manchmal dieses überraschende Moment im eigenen Kopf, dass man denkt, wow, der ist total anders oder die ist total anders, als ich das dachte.
Ja.
Und dann kann man sich ja fragen, warum habe ich das eigentlich gedacht? Und dann stellt man fest, in der Tat, entweder ich habe es gedacht, weil andere mir das so mitgeteilt haben, oder ich habe es gedacht, weil ich mich unterlegen fühlte oder weil mir irgendetwas an der oder dem nicht gepasst hat. Das kommt ja auch dazu. Also auch Aversionen oder Antipathien werden dann ja manchmal in so Bildern geäußert, wo man so tut, als sei da irgendwie was objektiviert. In Wahrheit ist es einfach nur so, dass die Vibes nicht funktionieren.
Und mangelndes Wissen ist auch häufig, weil man von der anderen Gruppe in Anführungszeichen, sofern es sie denn gibt, auch kaum etwas weiß. Und gibt noch ein Beispiel von dem Andreas Zick, der sagt, dass einfach Mitglieder fremder Gruppen extremer auch sehr häufig beurteilt werden, weil wir klar über weniger über sie wissen. Er nimmt ein Beispiel, das Betteln deutscher Obdachloser zum Beispiel wird mit mehr Verständnis häufig betrachtet als das beispielsweise rumänischer Roma, die dann schnell als kriminelle Simulanten verurteilt werden. Das heißt, er sagt, dass Vorurteile entstehen, weil für Unterschiede zwischen den Gruppen, die es manchmal ja auch gibt, nicht Unterschiede in ihren Lebensbedingungen verantwortlich gemacht werden, sondern, also weil einfach da mehr Armut ist, vielleicht mehr Kriminalität, die Lebensumstände einfach andere sind, sondern dass dafür innere Ursachen verantwortlich gemacht werden. Also die Zugehörigkeit zu einer Religion oder zu einer Nation. Das ist ein Hauptproblem bei Vorurteilen.
Jedenfalls bei den Vorurteilen, die dann eben auch politisch motiviert zu aggressiven Arten führen mit diesen erzeugten Gruppen umzugehen. Und das Beispiel mit den Wohnungslosen ist ja ganz typisch. Darüber weiß man auch Bescheid. Wenn man irgendwo jemanden sitzen sieht, der ansatzweise so ähnlich aussieht wie der Lieblingsonkel, dann laufen andere biografische Erzählungen ab, als wenn jemand da sitzt, der vermeintlich aussieht wie jemand Fremdes. Ob das dann wirklich stimmt, wissen wir ja auch gar nicht. Aber das sind diese inneren Formen, wie man sich zugehörig fühlt oder abgrenzt. Und oft ist es schon auch so, glaube ich, das ist jedenfalls meine Erfahrung auch als Pastorin, dass man sich Bilder von anderen macht, um sich deren Geschichten vom Hals zu halten. Also um zu sagen, ich bin ganz anders. Das ist, glaube ich, auch eine Motivation, um sich nicht damit auseinanderzusetzen, um sich in irgendeiner Weise besser zu fühlen. Das kann man zum Beispiel auch zeigen bei Bildungskarrieren, wenn es diejenigen, die die erste Generation Akademiker sind, das ist gar nicht so einfach, sich dann mit dem eigenen Elternhaus weiter zu identifizieren. Das ist Arbeit, das ist auch Beziehungsarbeit, das ist auch Arbeit in Empathie und Verständnis für die ganz andere Lebenswelt der Familie, aus der man kommt. Und ich glaube, das, was man sich klar machen muss, ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen, die kann man nicht delegieren. Deswegen braucht es dafür Anstrengung. Das tut auch manchmal weh. Und es braucht natürlich Bildung und Orte, in denen man sich klar werden kann darüber, dass niemand ohne Vorurteile und Klischees durch diese Welt rennt. Und vielleicht auch manchmal die Arbeit an der Auseinandersetzung darüber, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man selber plötzlich in so einer Schublade landet, wo man eigentlich niemals sein wollte.
Das hast du ja gerade sehr schön beschrieben. Dass du
Weil man dann empfänglicher ist vielleicht dafür, dass das Klischee, was ich dann äußere, mein Gegenüber möglicherweise auf die gleiche Weise verletzt.
Ist das nicht auch überhaupt, fällt mir gerade auf, das ist doch eigentlich ein uraltes Thema.
Klar, das ist ein Menschheitsthema. Zum einen diese Sehnsucht danach, zu einer Gruppe zu gehören, auf Kosten einer anderen. Aber dann auch sich mit Bildern durch diese Welt zu bewegen, weil man sich sicherer fühlt und die Ordnung immer herstellen kann, die vermeintliche Ordnung.
Ja, und das Zugehörigkeitsgefühl.
So, genau.
Also ist ja total eigentlich nachvollziehbar irgendwie, verständlich, aber es ist halt einfach zunehmend problematisch, ne? Wenn du einfach ein komplexes Mitleben hast von ganz vielen verschiedenen Individuen, verschiedenen Gruppierungen, dann ist das einfach keine gute Idee.
Das war natürlich nie eine gute Idee und vermutlich auch der Ursprungsort für so manchen Krieg und Totschlag und Konflikt. Darüber braucht man sich, glaube ich, keine Illusionen machen, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt. Jetzt ist es, glaube ich, deswegen so herausfordernd, weil wir ja zweierlei erleben. Wir erleben auf der einen Seite ein Wiederauferstehen von Gruppenlogik, um es mal vorsichtig zu sagen, bis ins völkische Denken und auch nationalistische Denken. Und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die so divers ist und wo jede Einzelperspektive, jede Singularität in ihrem Eigensinn, ihren Erwartungen, in ihren Besonderheiten wahrgenommen werden will, dass das alles gleichzeitig eine Rolle spielen muss. Und damit die Herausforderungen, das, was es bedeutet, das Gegenüber nicht nur einfach zu ertragen, sondern vielleicht sogar auch noch anzuerkennen in seinen ganzen ultimativen Besonderheiten, parallel läuft zu dieser Gruppenlogik. Und vielleicht ist deswegen dieses Wiederaufleben auch von Klischees, von denen man dachte, die sind doch längst verschwunden, auch ein Zeichen dafür, wie anstrengend und herausfordernd das geworden ist.
Sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, genau das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich habe ja eingangs gesagt, dass das so ein, auch mal so ein lockeres Thema, und ich irgendwie gemerkt habe, ist es gar nicht mehr. Und du hast gerade sehr schön beschrieben, warum es gerade jetzt im Jahr 2024 auch ein sehr entscheidendes Thema auch ist für unser Zusammenleben. Weil natürlich komme ich jetzt irgendwann auch zu fragen, du sagst immer, Arne, irgendwann fragst du, was dagegen tun? Und das ist natürlich auch ein Thema jetzt in Richtung Ende des Podcasts oder sagen wir mal drittes Drittel. Du hast schon gesagt, Vorurteile super schwer zu ändern, vor allem dann, wenn die schon in früher Kindheit erworben sind, stark emotional verankert sind und ja für das Selbstverständnis der Person bedeutsam sind. Ne? Also hatten wir gerade die eigene Aufwertung, weil man ja einen Teil davon aufgeben muss. Und deshalb ist diese Überwindung von Vorurteilen ein langwieriger Prozess, schmerzhafter Prozess. Natürlich zeigen Studien, dass der Faktor Bildung einen wichtigen Einfluss hat. Also klar, großes Wissen, intellektuelle Flexibilität, die Bereitschaft, neue Erfahrungen zu machen, Kritik zu verarbeiten, fand ich auch einen guten Punkt. Und andere Standpunkte einzunehmen, Das alles hilft sehr gegen Vorurteile. Reisen auch, unterwegs zu sein in der Welt oder Menschen, fremde Menschen hier. Man muss ja gar nicht in die Welt. Die fremden Menschen sind ja auch schon hier. Also Kontakte helfen natürlich ungemein.
Ja, ich würde eben auch sagen, Bildung ja, aber nicht im Kopf, sondern es braucht andere Erfahrungen, die man machen kann. Und ich finde, manchmal hilft auch die Bereitschaft zu sagen, ich will mich jetzt auch mal verblüffen lassen. Also ich will mich mal überraschen lassen. Das gilt ja schon im engsten Umfeld. Da hat man ja auch seine Klischees, wer wie zu sein hat oder wie ist, sich überraschen lassen. Und das ist ein Thema, da spielen natürlich Medien im weitesten Sinne, also Bilder, tatsächlich eine große Rolle. Also ja, ihr als Journalistinnen und Journalisten habt da viel Verantwortung. Aber es ist kein Thema, das ich delegieren kann. Ich muss mich mit meinen eigenen Vorurteilen auseinandersetzen. Und dafür braucht es Orte, wo ich das auch darf.
Was meinst du da?
Orte, wo man ehrlich miteinander ist, auch schon in schulischen Kontexten, wo man sich eingestehen darf, du, ich hab möglicherweise ein Problem mit dir, weil. Das braucht aber vertrauliche Räume, für die es kaum noch Türen gibt. Einen vertrauensbildenden Kontext und eben auch die Bereitschaft zu lernen, sich mit sich selbst und seinen eigenen Klischees, Beschränkungen und Vorteilen auseinandersetzen zu dürfen.
Ja, du, zum Beispiel in der Schule da in einem offenen Rahmen.
Ja, und Schulen sind dann zunehmend natürlich deswegen überfordert mit, weil die Schulhöfe im Grunde ja schon ein Versuchsort, also geradezu ein Wachslabor für neue Vorurteile sind, weil schon da ja diese Gruppenbildung, diese Gruppenlogik permanent eingefordert wird, damit man da halbwegs heile durch den Schultag kommt. Mhm. Und deswegen ist es aber so wichtig, dass diese Frage, wie kann ich eigentlich Mensch bleiben? Immer eine ist, die voraussetzt, die eine Menschheit kann man mitdenken und ich bin ein Teil davon und andere eben auch und die sind anders als ich.
Wir hatten eben den Gedanken, da habe ich gesagt, lass uns mal kurz warten, den noch zur Seite stellen, wie man Vorurteile auflösen kann, wie man diese starken Bilder verändern kann. Der Andreas Zick, nochmal unser Konfliktforscher, der sagt, dass die Forschung zeigt, dass natürlich Kontakte, also man hat mit diesem Fremden zu tun, man lernt die kennen und merkt, hups, es ist ja irgendwie ganz anders. Aber er sagt auch, dass wenn dieser Kontakt nicht direkt darstellt, es funktioniert sogar auch durch medial vermittelte Inhalte. Also man kann auch im Beitrag sehen, ach guck, man ist bei einer jüdischen Familie und man sieht, dass das nicht zusammenpasst mit meinen Vorurteilen und schwupps lösen sich Vorurteile sogar so auf. Also das geht auch durch medial verbreitete Inhalte. Und er sagt, ganz, ganz wichtig, die Kunst besteht darin, Menschen dazu zu bringen, auch etwas Positives in Gruppen gegenüber denen Vorurteile herrschen, zu sehen und über sie sagen zu können. Also neue Bilder in die Welt zu bringen. Wir hatten ja vorhin am Anfang meine Vorurteile. Also ne, ich habe dann den Vorschlag mal aufgenommen und habe gedacht, okay, ich hatte meine Schubladen sehr weit offen und ich mache jetzt mal das als Beispiel. Also ein anderes Bild. Man könnte natürlich auch sagen, weil ich am Anfang, was habe ich gesagt, wohlhabende, reiche Menschen sind langweilig. Ne? Beziehungsweise man kann auch sagen, die haben einen sehr starken Antrieb und eine Kraft in sich, die das Land nach vorne bringen kann.
Ja, und das Tolle ist ja, du kennst vielleicht Leute, die sind sehr wohlhabend, du findest die super interessant und weißt gar nicht, dass sie wohlhabend sind. Das heißt, du brauchst dieses Klischee an dieser Stelle gar nicht und kannst sie trotzdem oder vielleicht sogar gerade so würdigen, wie du sie gerade klasse findest. Mhm. Ich finde das mit den Gegenbildern super. Mhm. Man darf sich nur nichts vormachen. Das hat auch seine Grenzen.
Ja.
Ich finde immer richtig gut, wenn Lebensgeschichten erzählt werden. Nicht über Gruppen, sondern über Menschen, die dann möglicherweise auch eine Chance haben, obwohl sie Teil einer Gruppe sind, aus dieser Gruppe herauszutreten und mir viel näher zu kommen. Deswegen finde ich ja großes Kino so toll, wenn man so aufgesogen wird von einer Geschichte und plötzlich in der Lage ist, einem syrischen 17-Jährigen in sein Innenleben zu folgen, wozu man ja sonst möglicherweise nie die Gelegenheit hätte. Ja. Oder einer hochbetagten Landwirtin. Deswegen dieses reingenommen werden in die Lebensgeschichten anderer ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel. Das darf man aber nicht überpädagogisieren.
Ja.
Denn sonst wird ja gleich schon wieder die Vermutung wach, jemand will mir einfach nur ein neues Klischee aufstülpen. Und das ist, glaube ich, so diese Herausforderung, vor der ihr auch steht als Medienmacher.
Weil du meintest gerade, echte, wahre Geschichten, Einzelgeschichten. Ich bin jetzt bei meinem zweiten Klischee, Porsche-Fahrer, Porsche-Fahrerin. Mhm. Das heißt, das wäre jetzt die Porsche-Fahrerin, die vielleicht eine Familie, die am Straßenrand steht, mit einsteigen lässt, um sie irgendwo hinzufahren, wo sie gerade hin will, weil sie in Not ist und bedürftig ist.
Ja, oder es ist eine Ärztin, also die ihre ganze Freizeit bei Ärzte ohne Grenzen verbringt.
Ja.
Und der Porsche gehört ihrem Großvater und sie fährt ihn ab und zu mal, damit er noch bewegt wird.
Ja, genau. Deshalb, also genau, wer ein Porsche fährt, ich korrigiere mich auch hier, der muss gar nicht zwangsläufig unbedingt an sich arbeiten.
Ist oder, übrigens ein sehr schönes
sein,
Auto.
Ja, genau, sondern der hat Freude und Qualität, an Qualität und schätzt Wertarbeit. Ja?
Zum Beispiel.
So. Und was hatte ich noch? Die Raucher, Raucherin. Ja? Die haben nicht einen Mangel an Disziplin, sondern es sind Genussmenschen und sie sind häufig sehr gesellig. Ist das, was gemeint ist? Ja, so eine
jedenfalls könnte man versuchsweise, du könntest dich in die Raucherecke stellen deines Senders und feststellen, das sind ja total interessante Kolleginnen und Kollegen, das wusste ich eigentlich aber auch schon vorher. Ja. Und sie sind immer pünktlich und kriegen ihre Sendungen immer gut hin. Das heißt, diszipliniert scheinen sie ja zu sein.
Ja, ja.
Oder du fragst sie versuchsweise dann irgendwann mal, was sie eigentlich über dich denken.
Ja, genau, weil und dann kommst du auch in den Kontakt rein und dann kannst du all diese Schubladen, die wir haben, überarbeiten. Also alles jetzt natürlich auch mit einem kleinen Augenzwinkern, aber ich habe ja schon heute so ein bisschen, wollte offen sein hier und einfach als Anregung für Sie zu Hause auch das mal zu machen und wirklich mal zu überlegen, was für Vorurteile haben Sie eigentlich, wo kommen die her, müssen die so sein und gibt es nicht vielleicht auch andere Bilder und andere Vorstellungen? Zum Beispiel, wir haben ja auch gesehen, dass, was hast du vorhin gesagt, dass Pastorinnen sind was häufig?
Sind weltfremd und spaßbefreit.
Spaßbefreit.
Genau.
Okay, gut. Den Eindruck habe ich jetzt bei dir, Petra, wirklich jetzt nach so vielen Folgen, die wir hier machen, wirklich nicht.
Ich danke dir und dann kommt von der anderen Seite, ja, das ist die Ausnahme von der Regel. Und damit hat man leider das Klischee auch gleich wieder bestätigt, was man durchbrechen wollte. Also Leute, räumt eure Schubladen auf.
Ja, räumt eure Schubladen auf. Das ist der dringende Appell nach dieser Folge von Bleibt Mensch. Und bleiben Sie auch da menschlich. Das ist ja auch da wieder, das ja, war wieder halt mal eine Folge, wo es genau um diese Frage ging. Wie bleiben wir Mensch ohne all diese Vorurteile im Kopf? Auch diese Folge können Sie natürlich in der ARD Audiothek wiederhören. Nochmal der Appell, wenn Sie da sind, gerne auch unseren Podcast gleich abonnieren. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr von uns. Sie können uns jederzeit gerne schreiben. bleibmensch@ndr.de. Also alle Raucher, Raucherinnen, Porsche-Fahrer und auch was hatte ich noch, vermögende Menschen. Schreiben Sie mir, was machen Sie, wer sind Sie, warum sind Sie ganz anders als das Klischee, was ich eingangs dieser Sendung in die Welt gesetzt habe, aber auch kassiert habe, hoffentlich hier vor Zeugen
und alle, die eine Meinung zu Fernsehjournalisten haben.
Ja, genau. Und welches Klischee haben Sie über Moderatoren und Fernsehjournalisten? Ja, ich bin da sehr, sehr offen und sehr, sehr neugierig. Und noch ein Hinweis auch, machen wir am Ende immer auf einen anderen Podcast in der ARD Audiothek. Der heißt Human Minded von den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk. Das ist eine Reihe über Menschen, die sich hingegeben haben für ein besseres Miteinander, für Mitmenschlichkeit, für die Rechte Benachteiligter und Ausgegrenzter zum Beispiel. Human Minded gibt es ebenfalls in der ARD Audiothek. So, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und sehr gern bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch. Petra, dir auch eine bezaubernde Zeit. Und,
Ade, Arne, genieß den Sommer.
Wieder. Du auch. Bis bald.
Ciao.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.